Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan.
Und Mike, die Folge, die wir letzte Woche veröffentlicht haben, unser Song-Ranking zum Rolling Stones-Album Sticky Fingers, die hat ganz schön die Runde gemacht, würde ich mal sagen. Mich haben viele Nachrichten erreicht, viel Zustimmung, viel Widerspruch, vor allem Widerspruch, um ehrlich zu sein.
Die Wild Horses haben dich weggedraggt.
Ja, das haben wirklich einige Leute uns, ich will nicht sagen übel genommen, aber auf jeden Fall sehr vehement widersprochen, dass wir Wild Horses auf, ich glaube, Platz 8 gerankt haben.
Ja, Platz ja, es 8 war Platz von 10. 8, es war Platz 8, ja.
Das haben einige wirklich nicht geteilt, diese Meinung. Also ja, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, geht im Feed eine Woche zurück, Mike und ich, über Sticky Fingers von den Rolling Stones. Und wir haben gar nicht darüber gesprochen, das haben dann auch einige Hörer in Nachrichten angemerkt, dass die Rolling Stones ja in diesem Frühjahr, Sommer zurückkehren, Fragezeichen. Es gibt da ja eine sag ich mal, eine geheime Single von einer Band namens The Cockroaches, die wohl mit den Rolling Stones im Zusammenhang steht. Rough and Twisted heißt der Song, der in nur ausgewählten Plattenläden in extrem limitierter physischer Form als Schallplatte verfügbar ist. Mike, was hat es denn mit diesem Song Rough and Twisted auf sich und hast du den womöglich schon gehört?
Ja, ich kann sagen, also der Song ist von einer Band, die The Cockroaches heißt und es klingt überhaupt nicht wie die Rolling Stones. Nein, es klingt tatsächlich sehr stark nach den Rolling Stones. Es klingt, glaube ich, so sehr nach den Rolling Stones, wie selbst auf dem von dir so geschätzten Hackney Diamonds nichts nach den Rolling Stones geklungen hat. Es klingt nämlich irgendwie ein bisschen rougher. Mit so mehr Spitzen und Ron Wood ist in großartiger Form bei dem Song, habe ich das Gefühl. Ich habe den Song einmal hören können war durchaus angetan davon und auch etwas überrascht. Also ich bin danach nochmal so zurückgegangen und habe nochmal Hackney Diamonds mir nochmal angehört und so und doch gedacht, ja, das ist schon nochmal, obwohl es wahrscheinlich aus den gleichen Sessions ist oder so oder zumindest Teile davon, klingt es doch nochmal ein bisschen anders oder vielleicht haben sie sich auch da ästhetisch so entschieden, dann die Stücke, die so ein bisschen rougher sind, noch auf die nächste Platte zu packen, keine Ahnung. Jedenfalls war ich durchaus positiv überrascht von dem Song, auch wenn mir so dieses, was ich ja besonders schätze an den Stones, dieses etwas laid back, etwas torkelnde, was sie ja auch haben, was Andrew Watt ja gerne rausmischt, da auch nicht so gehört habe. Aber wie gesagt, ich habe es einmal gehört, also ich kann nicht sehr viel dazu sagen. Aber ich bin gespannt, was da noch kommen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Ich gehe mal davon aus, dass wir da noch mehr hören werden in der Richtung. Und ich habe auch gesehen, dass Ron Wood eine Solo-Show angekündigt hat für irgendwann im August in London, glaube ich. Das interessiert mich natürlich auch und mich interessiert noch mehr, ob es dann vielleicht auch die lang erwartete Faces-Reunion gibt. Also vielleicht sind die Stones auch nur so der Stepping-Stone für die ganz großen Sachen, die dieses Jahr noch passieren.
Wer ebenfalls zurückkehrt und wer mit einem auch durchaus triumphalen Live-Auftritt zurückgekehrt ist, sind die Strokes, eine meiner Lieblingsrockbands, über deren Renaissance ich mich auch sehr freue. Also die haben ja natürlich Anfang der Nullerjahre waren sie ja die größte aller Indie-Rockbands. Im Laufe der Jahre haben sie so ein bisschen an Relevanz in Anführungszeichen verloren wurden nicht mehr so euphorisch besprochen unbedingt und nicht mehr so breit rezipiert. Und dann 2020 kam das Album The New Abnormal von Rick Rubin produziert und irgendwie waren sie da wieder absolut im Zeitgeist. Also Rick Rubin hat den Sound auch modernisiert auf eine, finde ich, sehr passende, angemessene Weise, weil die Strokes ja doch auch immer sowas New Wave-iges dann hatten und ja auch sowas, ich sag mal, Retro-Futuristisches, also dieser bisschen glattere, glänzende Sound hat dann doch gut funktioniert. Und Julian Casablancas, der Sänger, der auf den ersten Strokes-Alben dann häufig, ne, so, also wie aus dem Gitarrenverstärker irgendwie verzerrt klang, dessen Stimme ist jetzt auf einmal so hyperglatt sozusagen bearbeitet. Also es ist eine andere Form der Bearbeitung, aber auch eine sehr für mich gelungene. Und jetzt gibt es eine neue Single der Strokes, Going Shopping heißt die, die dann auch so diesen, sag ich mal, bisschen glatten, sehr ausproduzierten Sound weiter aufgreift, der für mich sehr gut funktioniert. Also ich habe den Eindruck, dass Going Shopping, diese Single, nicht so geliebt wird gerade. Also wenn man sich so Rezensionen anschaut und auch irgendwie so Fanreaktionen, scheint das für mich eher zurückhaltend zu sein. Ich finde den Song sehr, sehr stark. Also ich finde, der hat sowas sehr surf-poppig-lässiges, irgendwie sowas Sommerliches. Und zugleich ist das halt eine Art zynischer Protestsong. Also Stockbrokers flying out the window. I kinda miss that sound, singt Julian Casablancas. Also er vermisse den Klang von Börsenmaklern, die aus Fenstern stürzen. Also das ist schon ein durchaus radikaler Text, der über diesen lässigen, poppigen Sound, der auch sowas Meanderndes hat, ne, sowas Beiläufiges, aber auch tolle Bassläufe, die mich so ein bisschen an Graceland von Paul Simon erinnern. Also ich mag das Lied sehr, wie ich auch ihren Live-Auftritt sehr mochte beim Coachella Festival, wo sie ja in einer ebenfalls durchaus radikalen Weise bei ihrem letzten Song Oblivious, der auf einer EP erschienen war 2016, also kein sonderlich bekannter Song, keiner der großen Stroke-Songs. Diesen Song Oblivious haben sie als Abschluss gespielt bei ihrem großen Coachella-Festival-Auftritt. Und den Song, der im Refrain die Zeile hat, What side you standing on, also auf welcher Seite stehst du? Zu diesem Song haben sie dann eine große Videomontage gezeigt, eine Collage, in der sämtliche Staatsoberhäupter des globalen Südens aufgezeigt werden, die von der amerikanischen interventionistischen Außenpolitik gestürzt oder ermordet wurden oder wo man es vermuten kann oder vermutet wird, dass das der Grund für gewaltsame Regimewechsel war. Also in Chile, in Bolivien, im Iran, also diese ganzen Dinge sind in der Strokes-Performance, werden als sozusagen eine Geschichtsstunde im Schnelldurchlauf gezeigt, was ich wirklich sehr bemerkenswert und beeindruckend fand. Und ich war großer Fan davon, Mike. Was hast du dazu gedacht?
Ja, durchaus. Also weil die Strokes tatsächlich eine Band sind und das schon seit einigen Jahren und vor allem Julian Casablancas jemand ist, der sich sehr kapitalismuskritisch äußert. Also es geht ja gar nicht nur gegen die USA, auch in Going Shopping nicht, sondern es geht quasi gegen den Kapitalismus per se. Und natürlich ist das eine Form, die man jetzt gerade von diesen Rich Kids nicht unbedingt erwartet, aber die deswegen natürlich vielleicht einerseits kann man sagen, naja, aus so einer Position kann man das leicht machen oder so. Aber ich finde das schon sehr, sehr toll und ich finde, das gibt dieser Band eben auch eine Relevanz und auch gerade diese wirklich, wie ich finde, sehr komplexe und sehr, sehr tolle und sehr dichte, auch textlich dichte Single Going Shopping, die ich so nicht mehr erwartet hätte. Also sowohl dieser Auftritt als auch diese Single haben mich tatsächlich sehr, sehr positiv für die Strokes eingenommen, die ich tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr so besonders oft gehört habe. Von daher, ja, also toll, dass das zurück ist. Toll, dass auch Coachella nicht nur ein Instagrammable Festival ist, sondern auch eins, in dem etwas mehr passiert und in dem es auch um politische Dinge gehen kann und so. Toll, finde ich großartig.
Das neue Album der Strokes, und da werden wir dann natürlich im Podcast ausführlich drüber sprechen, erscheint am 26. Juni. Reality Awaits heißt es, auch ein toller, toller Titel. Also bin ich sehr gespannt. Aber die Strokes, Mike, sind ja nicht die einzigen, die diese Woche zurückgekehrt sind mit einem durchaus politisch sehr aufgeladenen Stück.
Du meinst Olivia Rodrigo, ne? Nee, Quatsch. ja, es gibt einen neuen Song von Tom Waits mit Massive Attack. Also der erste Tom Waits Song, also er hat den Text selber geschrieben auf jeden Fall. Die Musik wird wohl Massive Attack großenteils geliefert haben, wenn ich das richtig gehört habe. Der erste Song seit Badass Me, was ja auch schon irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahre her ist oder so, also schon sehr, sehr lange. Und man dachte immer, warum ist Tom Waits weg? Und jetzt weiß man es, er hatte vielleicht einfach das Gefühl, nichts mehr zu sagen zu haben, aber bei der jetzigen Situation, politischen Situation, weltpolitischen Situation, hat er dann durchaus was zu sagen. Und so ist dieser Song halb Totentanz, halb Marschlied, kann man vielleicht sagen. Also so ein Song, in dem er so ein quasi großes Schlachtengemälde irgendwie aufzieht und ein sehr, sehr, sehr gewalttätiges Gemälde aufzieht, wo aber eben, was natürlich gleichzeitig als sagen wir mal, den USA den Spiegel vorhält, gerade den gegenwärtigen USA. Und das finde ich schon ein sehr enormes und sehr, sehr tolles Stück. Ich finde jetzt musikalisch ist gar nicht so bemerkenswert, muss ich zugeben. Also ich habe sowohl von Massive Attack als auch von Tom Waits schon Sachen gehört, die mich mehr fasziniert haben. Aber ich finde es durchaus angemessen und den Text tatsächlich gut vertont. Es gibt auch noch eine B-Seite des Songs, die ich jetzt, wo ich die ersten Sekunden gehört habe, auf, ich glaube, Instagram oder so, der tatsächlich in eine ähnliche Richtung geht textlich. Es könnte also sein, dass sich Tom Waits auf seine alten Tage nochmal politisch radikalisiert hat, was ich natürlich eine tolle Botschaft finde.
Ja, ich habe mich gefragt und ich bin nicht so vertraut mit dem Werk von Tom Waits oder nur sehr schlaglichtartig vertraut mit einigen der großen Platten. Ich habe mich gefragt, Mike, wie sehr dieses neue Stück so in der Tradition von Tom Waits steht oder seines Werkes oder ob es wirklich etwas ganz Neues ist und seine Stimme, ne, also diese sehr raue, wettergegerbte, harte Stimme, die hier ja in einen sehr so elektronischen, industrial, auch so ein bisschen hip-hoppigen Kontext geführt wird, während es thematisch ja etwas ist, was ja zeitlos ist, ne? Also es geht um Krieg, es geht um Ausbeutung, es geht darum, wie es halt die Armen, die Kinder armer Leute sind, ne? Die dann Kanonenfutter werden, die dann in den Fleischwolf geworfen werden, die halt nichts sind als Boots on the Ground. Also so werden sie von den Herrschenden halt bezeichnet, ne? Die sind unsere Boots on the Ground, unsere Stiefel auf dem Boden und ihre Menschlichkeit, ihre Individualität, ne, die geht verloren, die muss verloren gehen in der Kriegslogik. Und das scheint mir was zu sein, was total anschließt an Themen, die Tom Waits immer schon beschäftigt haben. Also auch wenn es vielleicht bisher eher dann in einem irgendwie so historischen Kontext war oder man dachte, okay, jetzt singt er über das alte Amerika oder so. Aber es sind ja absolut zeitlose, gewichtige Themen, oder?
Ja, also natürlich hat er immer über die Randständigen, über die Outsider gesungen und auch wie mit denen umgegangen wurde. Und da ging es dann durchaus, das war nicht immer romantisierend, auch wenn er über Alkohol und all diese Sachen gesungen hat, Drogen und so weiter, Drogenerfahrung, das war nicht romantisierend, sondern es war durchaus auch auf eine politische Art und Weise zu verstehen. Und so eine, sagen wir mal, Hip-Hop-Ästhetik hat er ja schon auf dem Album Real Gone gehabt, das jetzt auch schon mal bestimmt 20 Jahre oder so her ist. Eins meiner Lieblingsalben von ihm tatsächlich, das auch so eine durchaus eine radikale Qualität hat, auch im Sound. Von daher, also und es passt ja auch von der Bildwelt, die er da aufzieht. Also dieses Hieronymus Bosch-artige fast, was er da aufzieht, passt es ja schon also sehr, sehr gut oder es ist schon eine Kontinuität da zu dem, was er vorher gemacht hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es etwas vollkommen Neues ist, was wie Kai aus der Kiste kommt, wie Arne Wieland da sagen würde, sondern es ist schon was seine Grundierung und seine Wurzeln tatsächlich im Werk von Tom Waits auf jeden Fall hat.
Ja, ein bemerkenswerter Song, den wir nicht in die Playlist aufnehmen können, weil er nicht auf Spotify zu finden ist, wo wir ja unsere den Podcast begleitende Playlist haben. Aber hört ihn euch an. Boots on the Ground heißt der Song von Tom Waits mit Massive Attack. Aber das sind nicht die einzigen beiden großen Singles, also nicht nur die Strokes und Tom Waits und Massive Attack, sondern es gibt auch aus der Popwelt Neuigkeiten, neue Songs, tolle Songs, finde ich. Olivia Rodrigo, die du schon angesprochen hast, hat auch einen neuen Song veröffentlicht. Drop Dead heißt die erste Single ihres dritten Albums. Und das Album wird heißen You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Also da hat man das Gefühl, das ist doch eine Kontinuität auch in Olivia Rodrigos Werk, traurig verliebt zu sein und darüber zu singen. Aber diese erste Single, habe ich dann sehr zufrieden festgestellt, ist etwas anderes durchaus. Drop Dead ist ein sehr gut gelaunter Song, ein sehr romantischer und auch durchaus so melodramatisch aufgeladener Popsong, aber doch einer, der das Rauschhafte des Verliebtseins ausdrückt. Also der nicht wie Olivia Rodrigo ist ja zuletzt in ihren großen Singles, also Driver's License, ne, der ihr erstes Album angekündigt hatte, also die Übersingle, und auch Vampire vom zweiten Album, da war sie ja die, mit der unfair gespielt wurde und sie hat sich verletzt gegen einen Ex-Freund gerichtet. Und hier bei Drop Dead ist sie halt noch mitten im Verliebtsein und sagt, sie ist the most alive I've ever been, but kiss me and I might drop dead. Also es gibt auch wieder das, wieder die Fallhöhe sozusagen, wieder das irgendwie Unglück, das droht, der Schrecken, aber der ist hier dann doch sehr spielerisch. Also der Schrecken ist der, genau das zu bekommen, was man wollte, genauso wie man es wollte. Und das ist ja auch die Situation, in der sich Olivia Rodrigo sicher wiederfindet, ne, als Künstlerin und sicher auch als junge Frau, die immer noch nur Anfang 20 ist und eine absolute Bilderbuch-A-Lister-Pop-Karriere hat. Also ihr gelingt irgendwie alles und alle liegen ihr zu Füßen. Ihr neues Video hat sie in Versailles gedreht. Also ne, sie kann dann auch das Versailler Schloss einfach mal stilllegen und mieten für einen Tag. Dieses ganze Standing wird auch in diesem, ja, auch mit Streichern und sehr maximalistisch produziertem Song auch ausgedrückt. Also ein Lied, das ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Mike, wie geht's dir?
Ja, ich bin auch großer Fan des Liedes und ich finde es natürlich auch lustig, dass eine Frau, die tatsächlich darüber singt, wie ihr übel mitgespielt würde, natürlich sagt, naja, sobald das aufhört, sobald mich jetzt jemand küsst und so, ist quasi meine Karriere in gewisser Weise vorbei, weil
ja,
ne? Weil ich habe meine Marktposition verloren, also als die Streiterin der nicht besonders gut behandelten jungen Frau, die irgendwie Liebeskummer hat oder so. Jetzt haben wir auch schon gehört, dass sie vielleicht sogar mit dem Sänger der Band Geese zusammen ist, mit Cameron Winter. Also da haben wir dann noch einen Link natürlich zum Rolling Stone Weekly, die Lieblingsband Geese. Und ich finde es ein toller Song, wobei ich mich ein bisschen gewundert habe, weil ich auch so dachte, nach dem, was man so vorher gehört hatte, sie hat mit Robert Smith auf der Bühne gestanden, der im Song sogar vorkommt.
Also nicht als Feature, sondern er wird
der erwähnt.
Song Just Like Heaven wird
erwähnt. Der Song Just Like Heaven wird erwähnt. Und mit David Byrne und so, dass es mehr so in die Richtung vielleicht geht, aber es ist ja tatsächlich einfach größer und poppiger geworden und ich erkenne durchaus eine ästhetische Nähe zu der von dir besonders geschätzten Taylor Swift.
Absolut, ja. Die Nähe erkenne ich auch. Auch die Nähe zu Chappell Roan, die ja auch von Dan Nigro produziert wird. Also der ja auch Olivia Rodrigos Stammproduzent ist, kann man sagen. Das ist jetzt das dritte Album, das sie zusammen gemacht haben. Absolut.
Und von Olivia Rodrigo in Versailles zur anderen Queen of Pop, Madonna, ne, die tatsächlich auch einen neuen Song gedroppt hat und auf einmal auch wieder einen Song, wo man hinhört, ne, was tatsächlich jetzt länger nicht mehr der Fall war. I Feel So Free heißt der Song und eigentlich wundert es einen so ein bisschen, dass dieser Song so auf so offene Ohren stößt, weil es gar nicht so ein richtiger Pop-Song ist, wie man ihn von Madonna vielleicht erwartet. Es ist eher so ein Mood-Piece, das darauf hinweist, dass da etwas Großes bevorsteht, nämlich der zweite Teil von Confessions on a Dance Floor, ihrem letzten wirklich richtig guten Album, was jetzt auch schon über 20 Jahre zurückliegt, wohl mit dem gleichen Produzenten Stuart Price aufgenommen. Und es ist schon interessant zu sehen, wie eben, wenn Madonna sich so der Dance-Music nähert, und auch vielleicht sagen wir mal der New Yorker Clubkultur und auch der vergangenen New Yorker Clubkultur, aus der sie sehr viel genommen hat, gerade der schwulen Clubkultur, wenn sie das wieder aufnimmt, dass man sofort wieder hinhört, weil man denkt, ah, das könnte jetzt groß und aufregend werden. Und das ist bei diesem Song tatsächlich so. Ich liebe den sehr. Ich glaube, es ist von allen Songs, die wir bisher hier heute besprochen haben, obwohl er vielleicht am wenigsten Song ist, den ich am häufigsten gehört habe. Also ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was da von Madonna kommt und freue mich auch irgendwie, naja, für sie, weiß ich nicht, für uns alle, dass wir Madonna nochmal in Höchstform erleben werden.
Bevor wir zum Album der Woche kommen, möchten wir noch kurz auf zwei Alben hinweisen, die wir zuletzt gerne gehört haben. Ich mache mal den Anfang. Ich bin auf das Album eines jungen nigerianischen Producers gestoßen, der mittlerweile in den USA lebt, wenn ich das richtig gelesen habe. Er nennt sich Heaven Souls und das Album heißt Westside Trapped. Und das hat mich wirklich sehr umgehauen und sehr begeistert. Also es ist ein Album, das eine Afrobeats-Kultur aufgreift und in eine Hip-Hop-Collagenartige, dichte Sampling-Ästhetik packt. Also ein Album, das sehr reich und sehr eklektisch ist, sehr polyrhythmisch, wo wahnsinnig viel passiert, aber zugleich es nie irgendwie überladen wirkt, sondern sehr bewusst und sehr, sehr, sehr genau einfach arrangiert. Ein wirklich, also mich sehr begeisterndes Hörerlebnis. Also ich bin ja zuletzt viel Zug gefahren, weil ich viele Lesungen hatte, und das war so mein Soundtrack in diesen Zugfahrten irgendwie. Und ich hab's dann irgendwie immer wieder angemacht. Das läuft auch gar nicht so lange, es sind so gut 30 Minuten, glaube ich, nur. Und obwohl da das eben so ein reicher Sound ist, irgendwie war ich dann, also hat der mich nie erschöpft oder so. Ich wollte immer wieder von vorne einsteigen. Also ein wirklich tolles, ja, man kann wahrscheinlich sagen, Jazz, Rock, Afrobeats, Hip-Hop-Album. Also ja, wer bei diesen Markern sich angesprochen fühlt, dem würde ich sehr raten, da mal reinzuhören. Wir nehmen einen Song in die Playlist auf, Rolling Stone Weekly, Westside Trap, das Album von Heaven Souls.
Ja, mein Album, das ich in letzter Zeit viel gehört habe, eignet sich wahrscheinlich nicht so sehr für Zugfahrten, dafür ist es viel zu langsam. Und für einen alten auf der Stelle Treter wie mich ist es aber genau die richtige Musik. Es ist nämlich die Band Sold American, die ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren liebe und die schon seit Ewigkeit, nämlich seit 1996, kein neues Album mehr gemacht hat. Jetzt ist aber wieder eines da, in der vergangenen Woche erschienen. Ich habe darüber schon sehr euphorisch berichtet in der Rolling Stone Sonderausgabe Rolling Stone Vinyl, die ich hier nochmal anbringen möchte. Über eine ganze Seite durfte ich mich auslassen über dieses tolle Album, das tatsächlich, wie soll man sagen, also eigentlich sind ja Sold America, American so eine Band, die so diesen ganzen Hype um Alternative Country und so Mitte der 90er Jahre schon gar nicht mehr so richtig mitbekommen haben, weil sie zwar irgendwie Pioniere waren, aber dann gleichzeitig sich quasi schon aufgelöst hatten und am Ende ja auch nur noch ein Duo waren, Joe Adichie und Chris Gigaroff waren am Ende nur noch ein Duo und haben die langsamste Musik der Welt gemacht und dann waren sie weg. Und es war irgendwie auch konsequent. Man dachte ja, was soll noch kommen nach so einem langsamen Album wie Notes Campfire, das übrigens auf einem Hamburger Label damals erschienen ist. Moll hieß das Label von Jan Slowak, der damals die New Noises für den Rolling Stone zusammenstellte. So hängt alles zusammen. Und jetzt gibt es eben dieses neue Album Sanctions, was gar nicht so sehr wie ein lang geplantes Comeback klingt, sondern eher so wie eine ungezwungene Session von zwei alten Freunden mit akustischen Gitarren. Aber gerade dieses Beiläufige macht das Album, wie ich finde, sehr, sehr groß und sehr, sehr toll. Ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Sanctions von Sold America. Kommen wir nun zum Album der Woche. Ringo Starr, Long, Long Road. Also bei den Beatles war Ringo Starr ja schon der Country Boy, muss man tatsächlich sagen. Hat Lieder von Carl Perkins gesungen und von Buck Owens, den er besonders geschätzt hat, und hat denen dann auch so ein bisschen nachgeeifert auf seinen eigenen Stücken. Man denke an What Goes On oder Don't Pass Me By auf dem weißen Album. Selbst Octopus's Garden ist ja irgendwie ein Country-Song, auch wenn er unter Wasser spielt. Und Ringos zweites Soloalbum Beaucoup of Blues, dass er 1970 auf Vorschlag von Pedal Steel God Pete Drake und mit Cracks wie Ben Keith und Charlie Daniels aufgenommen hat, ist auch eigentlich immer noch, wie ich finde, das beste Ringo-Solo-Album, weil da nicht Songs für ihn geschrieben wurden extra, sondern wo er quasi Country-Songs singt. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wundervolles Album. Und jetzt ist es ja im vergangenen Jahr, hat er tatsächlich wieder ein Country-Album veröffentlicht, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Look Up heißt es und es ist produziert von T-Bone Burnett, und eigentlich ist es hauptsächlich auch das Produkt von T-Bone Burnett, habe ich das Gefühl. Nämlich T-Bone Burnett hat sich quasi eine Band aus Cracks zusammengestellt und hat diese Country-Songs für Ringo geschrieben, und Ringo hat sie dann einfach gesungen und dazu Schlagzeug gespielt, und alleine natürlich durch seine Stimme prägt er die Songs, noch mehr prägt er die Songs vielleicht durch sein Schlagzeugspiel, die sie eben dann von Country-Songs doch irgendwie auch wieder zu Songs machen, die von einem Briten und von einem Briten, der aus dem Merseybeat kommt, zu erkennen geben. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ich mochte das Album sehr. Es war auf Platz 1 der britischen Country-Charts. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber also ein großer Erfolg für Ringo auf jeden Fall. Country-Charts in UK geknackt, wie man so schön sagt. Und dann gibt es natürlich ein Sequel, das ist irgendwie auch Ringo-Star-Logik, dass man, wenn einmal eine Sache ganz gut funktioniert hat, man die einfach nochmal macht. Und da hat man gleichzeitig dann auch immer Befürchtungen, zumindest ich habe die, dass es beim zweiten Mal dann nicht mehr so gut klappt. Aber diese Befürchtungen, habe ich das Gefühl, waren in diesem Fall tatsächlich nicht berechtigt. Es gibt wieder viele Stargäste, Billy Strings, Larkin Poe, Lucius waren beim letzten Mal dabei. Dieses Mal sind Molly Tuttle ist dabei, die war beim letzten Mal auch schon dabei. Und es ist aber auch dabei Sheryl Crow und St. Vincent ist dabei, worüber ich mich natürlich sehr freue. Somit ist Annie Clark alias St. Vincent jetzt so eine Art fünfter Beatle, weil sie hat ja auch schon mit Paul McCartney auf der Bühne gestanden und auch einen Track geremixed von Paul McCartney, Women and Wives. Also so gesehen, hab wieder alles richtig gemacht. Ringo oder T-Bone muss man vielleicht in diesem Fall sagen. Also es gibt ein neues Country-Album. Es ist ein Album, das natürlich irgendwie einerseits in der Country-Tradition steht und andererseits eben Ringo als, sagen wir mal, tragischen Anti-Helden, den er ja schon in der Hard Day's Night gespielt hat, sehr, sehr gut nach vorne bringt. Man merkt irgendwie, wie T-Bone Burnett, der wieder viele der Songs geschrieben hat, eben tatsächlich für diesen Charakter diese Lieder auch teilweise geschrieben hat. Es gibt aber auch Lieder von unter anderem Charlie Rich, also ein Song, den Charlie Rich bekannt gemacht hat, I Don't See Me In Your Eyes Anymore, den Ringo covert. Und es gibt einen Song von einem früheren Soloalbum von ihm, den er noch einmal singt. Also es gibt da, es ist schon so ein buntes Mischmasch, aber ich finde, es funktioniert wieder sehr gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, kannst du was mit dem Country Ringo anfangen?
Ja, ich kann was mit dem Country Ringo anfangen und habe auch das Gefühl, dass das also seine ideale Stimmung ist, also dass so ein bisschen seine Melancholie, diese Trübsinnigkeit, aber auch der Humor, den er ausdrückt, dass das Country das perfekte Genre ist. Ich habe, muss ich leider sagen, große Probleme mit der Produktion. Und ich finde es sehr schade, dass T-Bone Burnett die Stimme, es ist vor allem die Stimme, bei der es mich stört, so sehr bearbeitet und dass die so sehr korrigiert ist. Ich würde so viel lieber die unperfekte, brüchige, gealterte Stimme des Mitte-80-jährigen Ringo Starr hören, als diese cleane, optimierte und dann für mich so ein bisschen roboterhaft manchmal klingende Stimme, bei der die digitalen Korrekturen doch schon wirklich sehr, sehr deutlich werden. Und das ist ja ein Problem, das ich so häufig habe, ne? Und das ist ja auch, man könnte es auch als das Andrew Watt-Problem vielleicht bezeichnen, auch wenn Andrew Watt jetzt hier nichts mit zu tun hat. Bei Hackney Diamonds, dem Rolling Stones-Album, fand ich es ja nicht so schlimm, weil da gab es ja einige Songs, wie zum Beispiel Mess It Up, der ja auch so eine Disco-Qualität hat und der ja wirklich also ein Pop-Song war, wo dann auch diese Pop-Produktion für mich wieder passt. Aber das hier sind ja Country-Songs und es sind, natürlich ist es der cleane Nashville-Sound und das gehört auch dazu, zu diesem Genre, wenn man an Leute wie George Strait oder so denkt. Und das, würde ich sagen, ist ja schon die Welt, in der sich Ringo Starr hier bewegt. Da ist es, da gehört dieses Clean natürlich schon auch dazu. Aber doch ist diese Überproduktion eine, an der ich mich hier störe und die mir wirklich viele der Songs dann wirklich verleiden, wo ich dann denke, ich möchte sie eigentlich mögen, weil mir gefällt das Songwriting, ich finde die Akkordfolgen schön, ich finde auch die Arrangements ganz, ganz schön. Aber dann ist da eine Stimme, die für mich halt klingt, als hätte Ringo das irgendwie in sein Telefon gesungen, während die Band irgendwie, also ne, Ringo in L.A., die Band in Nashville, Ringo singt in sein Telefon und T-Bone Burnett macht aus dieser Aufnahme, ne, die lässt er dann einmal durch Autotune laufen und dann ist es exakt in den richtigen Tonhöhen fest, so. Also verstehst du das, dass das für mich so ein großes Problem ist oder findest du, dass es jetzt irgendwie Haarspalterei, sich daran so festzumachen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe dieses Problem bei einigen Songs auch, vor allem allerdings bei den Duetten, also vor allem bei diesem Duett You and I, Wave of Love mit Molly Tuttle, wo ich wirklich das Gefühl habe, da haben sie es tatsächlich übertrieben mit der Stimmkorrektur. Und das Schlimme ist ja auch, du hast ja recht, es war ja genau so, wie du gesagt hast. Ringo hat vielleicht nicht in sein Mobiltelefon gesungen, aber er hat irgendwas in L.A. eingesungen und dann irgendwie nach Nashville geschickt und die haben dann den Rest gemacht und dann hat er nachher das Schlagzeug drüber gespielt. Also das war natürlich genau so und das hört man den
Song. Und es klingt genauso.
Es ist eigentlich so eine Art, es klingt eigentlich wie so ein Lockdown-Projekt irgendwie, ne? Und beim ersten Album Look Up war das teilweise, glaube ich, sogar so, dass das auch zu der Zeit angefangen hat. Und jetzt hat man aber das Gefühl, okay, das haben sie jetzt so weitergeführt und das ist tatsächlich etwas, Was mich auch stört an dem Album, der cleane Sound und dieser dadurch auch etwas kalt wirkende Sound, den die Platte hat an einigen Stellen. Aber es gibt eben Songs, finde ich, die das transzendieren. Also ich finde zum Beispiel so ein Song wie Baby Don't Go, so ein zupackender, leicht psychedelischer Song, der zweite Song auf der Platte, der eben nicht so ganz so glatt ist, sondern der auch so ein bisschen rau ist und wo dann auch die Stimme einigermaßen irgendwie rüberkommt. Da finde ich, funktioniert es doch sehr, sehr gut und es gibt ein paar schöne Ideen. Es gibt diesen Song Choose Love, wo St. Vincent mitsingt, der den Ringo schon vor, auch glaube ich, schon fast 20 Jahren schon mal auf einem Album hatte und den sie hier jetzt quasi beatlisiert haben, wo man sowieso immer das Gefühl hat, dass diese ganzen Musiker immer die ganze Zeit daran denken, dass sie mit einem Beatle spielen. Man hat öfter mal so einen Lick oder irgendwas, was an irgendwas von den Beatles erinnert auf dieser Platte. Aber gerade bei diesem Song Choose Love, da haben sie quasi diese When We Was Fab-Dynamik von George Harrison angewandt, also wirklich sehr viele so Signature-Beatles-Sounds da einfach so reingehauen in den Song, was ich irgendwie schön und herzig finde. Und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, das kann dann auch so Novelty-mäßig wirken, aber finde ich bei dem Song nicht. Aber du hast natürlich recht, also was so ein bisschen fehlt, ist die Dynamik zwischen dem Sänger und der Band. Also die fehlt ganz stark. Ich weiß auch nicht, ob Ringo der Sänger ist, der diese Dynamik normalerweise herstellt. Ich habe ihn nur einmal live gesehen im Hamburger Stadtpark. Da wirkt es eher so, als wäre er tatsächlich eher so eine Art, also wenn er singt, so eine Art Roboter oder so. Es hat nicht das, also es hat nicht, es wirkt nicht so, als wäre, ist er eben nicht so der natürliche Sänger. Vielleicht ist das etwas, was womit T-Bone auch seine Probleme hatte. Das kann durchaus sein. Aber ich finde eben, dass seine Stimme ja eigentlich, und das dadurch, dass er ja nie eine besonders hohe Varianz hatte in seiner Stimme, eben eine Stimme ist, die immer noch gut funktioniert. Also man hört da jetzt nicht eigentlich so große Spuren von Alter raus. Es ist einfach Ringo, wie Ringo immer Ringo war. Anders als bei McCartney, der natürlich früher diese Wahnsinns-Range hatte und wo man jetzt denkt, oh, die Stimme ist aber doll gealtert. Das Problem hat Ringo natürlich nicht, weil er immer limitiert war und in diesem Limit eigentlich geblieben ist. Und deswegen funktioniert das natürlich irgendwie stimmlich, finde ich, ganz gut. Aber stimmt, diese Korrekturen nerven ein bisschen und dieser manchmal etwas klinische Sound, den es dadurch hat.
Baby Don't Go ist für mich auch eines der Highlights. Der hat ja auch, also der ist ja fast so, ist ja eher so ein bluesiger Rock'n'Roll-Song fast. Ne? Es gibt auch ein tolles Delta-Blues-Solo von Billy Strings gespielt. Also da hat man auf einmal so richtig Energie und hat das Gefühl, da passiert was. Und ich mag auch den von dir eher kritisch besprochenen You and I, Wave of Love, schon gerne. Also auch wenn die Produktion, ne, absolut auffällig, negativ auffällig ist da, aber das ist ein schönes Liebeslied, finde ich, ein sehr sanftes Duett, so wie auch der darauf folgende Song My Baby Don't Want Nothing, ein sehr warmes, weiches Lied ist, also es hat sowas sehr Beruhigendes, also eine schöne Stimmung und diese Wärme des Albums, die mag ich schon auch sehr und das finde ich schon sehr schön, dass es diese liebenswerten Liebeslieder gibt, die nicht irgendwie so eine Peace and Love Banalität unbedingt haben, sondern die finde ich einfach eine schöne Direktheit und Unmittelbarkeit irgendwie haben. Und also die gefallen mir alle schon ganz gut. Und Choose Love, also die Neuinterpretation seines 20 Jahre alten Stücks, finde ich, ist auch ganz gelungen. Ist ja auch so ein bisschen psychedelisch hier arrangiert, mit so einer Steel-Gitarre auch. Ein Album mit seinen Momenten, mit durchaus gelungenen Stücken. Ein Album, das für mich sehr, sehr an seiner Produktion krankt. Und ja, T-Bone Burnett, finde ich, sollte sich vielleicht wirklich mal fragen, ob das so der beste ästhetische Ansatz ist, da so dieses Level an Korrekturen in der Postproduktion vorzunehmen.
Ja, man fragt sich so ein bisschen warum, weil er ja eigentlich auch durchaus jemand ist, der das Archaische und Urwüchsige liebt. Ne?
Ja, ja,
deswegen genau. Ist er natürlich eigentlich jemand, von dem man denken würde, der hat das jetzt nicht nötig. Also er hätte wahrscheinlich jetzt, weiß ich nicht, wenn er Blind Willie Johnson aufgenommen hätte oder so, wenn er es noch hätte tun können, hätte er nicht versucht, dem Autotune irgendwie. Aber ja, es ist tatsächlich ein bisschen komisch. Ich muss noch sagen, ich mag den Titelsong Long Long Road mit Sheryl Crow auch ganz gerne, vor allem den Beginn, der sowas Beach Boys-haftes fast hat, was natürlich dann auch das Country-Genre wieder so ein bisschen transzendiert und eben dann doch diese Peace-and-Love-Botschaft doch irgendwie doch wieder mitschwingen lässt, die Ringo natürlich immer hat. Ja, also ich ich bin, man muss ja auch bei Ringo Starr Alben, es gibt nicht so viele gute und von denen ist es dann, also es ist doch, sag mal, wahrscheinlich wäre es in meiner Ringo, naja, Top 10 wäre es wahrscheinlich schon. Aber ich mochte tatsächlich Lock Up noch ein bisschen lieber, aber ich finde, es ist kein großer Abfall an Qualität zu dem Album davor und ich würde daher mich auf 3,5 Sterne festlegen für das Album.
Ich, ja, denke, ich komme über 2,5 Sterne nicht hinaus, was wirklich schade ist, weil diese Country-Form und Ringo, das passt schon wirklich sehr, sehr gut zusammen. Eigentlich und mit einer anderen Produktion, denke ich, könnte das auch wirklich nochmal glücken. Und vielleicht hat Ringo ja Lust, noch ein drittes Country-Album zu machen. Ja, schreibt mir gerne, was ihr von Long Long Road von Ringo Starr haltet oder von dem Podcast info@janjekal.de. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, lieber Mike, und bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann.